Wir wollen heute einen kleinen Exkurs machen. Es geht also nicht weiter im Petrusbrief. Das Thema Dreieinigkeit. Und es wird eben gesagt, Dreieinigkeit ist nicht in der Bibel, sondern wurde erst später definiert. Und es ist auch korrekt. Das Wort Dreieinigkeit, das finden wir nicht in der Schrift. Das ist richtig. Aber dieses Wort wird lediglich dazu verwendet, um einige biblische Lehren zusammenzufassen. Und deswegen möchte ich heute darauf eingehen, was damit gemeint ist und aufzeigen, dass wir das schon im Alten Testament finden. Nämlich, was wird zusammengefasst? Nämlich auf der einen Seite haben wir das Wort drei, was aussagt, dass Gott drei ist und gemeint sind drei Personen. Und wir haben das Wort eins, was aussagt, dass Gott einer ist. Ja, und das bezieht sich dann auf ein Wesen. Erstmal scheint es ein Widerspruch. Ja, Gott ist auf der einen Seite drei und auf der anderen Seite einer. Wenn wir da mit dem Verstand rangehen, dann sagen wir uns irgendwie, wie kann das sein? Das ist ja nicht logisch für mich, dass Gott auf der einen Seite drei ist, auf der anderen Seite einer. Aber die Logik ist hier nicht der letzte Maßstab, um das Wort Gottes zu beurteilen. Und ich denke, leider ist es so, dass viele die Logik da auf eine zu hohe Ebene erhoben haben, um diese biblische Lehren abzuleugnen. Und deswegen möchte ich einmal von der Schrift her aufzeigen, und jetzt vom Alten Testament, im Neuen Testament gibt es natürlich auch viele Beweise dafür, jetzt einfach mal vom Alten Testament, weil das Alte Testament ja viel früher geschrieben wurde als das Konzil von Nicäa und Chalcedon, was im 4. Jahrhundert stattfand. Und im Alten Testament, das ja eben weit vorher, das letzte Buch 400 vor Christus, abgeschlossen wurde, also mindestens 800 Jahre, aber die anderen Bücher sind noch weit älter als das Konzil von Nicäa, um aufzuzeigen, das, was man dort zusammengefasst hat, war lediglich eine Zusammenfassung biblischer Lehre. Man hat nicht irgendwas neu definiert, sondern man hat etwas zusammengefasst, und jemand, der da sehr beteiligt war, war Athanasius, der auch die Lehre der Dreieinigkeit von der Bibel her sehr gut verteidigt hat. Ja, er hat wirklich mit der Bibel argumentiert, mit der Bibel in der Hand. Und zu dem Zeitpunkt, wo er das getan hat, haben die anderen Schwierigkeiten gehabt, ihn zu widerlegen. Also wir fangen mal eben ziemlich weit vorne an. Wo finden wir die Dreieinigkeit im Alten Testament? Und das nehme ich natürlich vorweg, das Wort Dreieinigkeit, das werden wir auch nicht im Alten Testament finden. Aber es geht darum aufzuzeigen, dass drei Personen, nämlich der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, auch schon im Alten Testament auftauchen und durchaus die Eigenschaft der Göttlichkeit haben, also als Gott bezeichnet werden und eben Gott sind. Und auch im Alten Testament finden wir die Lehre, dass Gott einer ist, und von daher können es nicht drei verschiedene Götter sein. Und einen vierten Gott finden wir eben nicht im Alten Testament, ja, und deswegen drei. Aber jetzt gehen wir mal da Schritt für Schritt durch. Interessant ist schon, wenn wir ganz am Anfang der Schrift gehen, da haben wir die Bezeichnung Gottes. Und wir haben sowohl den Eigennamen, auf den wir auch noch eingehen werden, der als Jahwe in Elternübersetzung oder Jehova übersetzt wurde, aber von dem wir nicht genau wissen, wie er ausgesprochen wird. Ja, das ist über die Zeit verloren gegangen, und deswegen liegen die Zeugen Jehovas auch hier falsch, die behaupten, man müsste Gott Jehova nennen. Denn wenn das so wichtig wäre, dass man Gott Jehova nennen muss, dann wäre die Aussprache ja nicht verloren gegangen. Dann hätte Gott ja dafür gesorgt, dass über alle Generationen hinweg alle Gläubigen sich stets daran erinnern, dass Gott Jehova genannt wird. Also von daher ist das ein Trugschluss, und außerdem gibt es Hinweise, dass Jehova nicht die richtige Aussprache ist. Es ist aber möglich, ja, es ist nicht ausgeschlossen. Also wir fangen mal an mit Elohim. Ja, habt ihr bestimmt schon gehört, dass Gott im Alten Testament Elohim genannt wird. Und das Interessante an diesem Wort ist, dass dieses Wort Plural ist. Wörter, die mit im aufhören, sind Plural, und zwar ein männliches Plural und so wird hier Elohim als Plural wiedergegeben. Das heißt, schon allein dieser Name für Gott lässt Raum für die Lehre der Dreieinigkeit, lässt Raum dafür, dass Gott nicht nur einer ist, sondern auch gleichzeitig drei, oder in dem Fall können wir natürlich nicht sagen, wie viele, allein aufgrund von diesem Begriff. Aber es lässt Raum dafür, dass Gott eben sich in drei Personen geoffenbart hat. Hier gibt es natürlich Einwände. Und zwar wird gesagt, ja, Gott wird hier nur als Plural bezeichnet, weil es ein Majestätsplural ist. Und in diesem Majestätsplural würde halt dieses Wort im Plural verwendet, weil dieses Wort einfach so heißt. Ja. Und hier gibt es ein Problem mit dieser Aussage, nämlich folgendes, dass es zu Elohim auch ein Singular gibt. Und dieses Singular heißt Eloah. Und auch dieses wird auf den wahren Gott angewandt, zum Beispiel in 5. Mose 32, Vers 15. Hier wird es als Singular verwendet. Es gibt also ein Singular und auch der Singular wird auf Gott angewandt. Da wurde Jeschurun fett und schlug aus, du bist fett, dick und feist geworden. Und er verwarf den Gott, der ihn geschaffen hat, und er verachtete den Fels seines Heils. Ja, natürlich ist es so, wenn wir in unsere deutschen Übersetzung reinschauen, dann sehen wir nicht, ist es jetzt Plural oder Singular. Aber wenn wir im Hebräischen hier nachschauen, da ist es der Gott, der ihn geschaffen hat, ist ein Singular. Ein weiterer Punkt ist, wenn es ein Majestätsplural wäre, dann müsste man auch konsequent die Regeln der hebräischen Grammatik einhalten. Die nämlich besagt, dass wenn ein Wort Plural ist, dann auch das Verb und dazugehörige Adjektive im Plural geschrieben werden müssen. Es gibt ja ein anderes Wort Himmel, Shamaim. Dieses Wort ist auch Plural. Und wenn Shamaim verwendet wird, dann ist auch das Verb stets im Plural. So auch bei Heim, Leben und bei anderen Wörtern. Also da wird die Regel der hebräischen Grammatik eingehalten, aber nicht bei Elohim. Bei Elohim haben wir den Fall, dass die Verben meistens im Singular stehen. Wir haben das Wort Elohim, ist Plural, die Verben stehen im Singular, aber auch das nicht konsequent. Zum Beispiel in 1. Mose 20, Vers 13 und 1. Mose 35, Vers 7 stehen die Verben auch für Elohim, für den wahren Gott, in Plural. Und diesen Bruch der hebräischen Grammatik zeigt uns auf, dass hier etwas Besonderes vorliegt, dass es nicht einfach um ein Majestätsplural geht, obwohl natürlich Gott auch majestätisch ist, das ist keine Frage, aber es ist hier einfach ein Raum vorhanden, dass Gott eben auf der einen Seite eins ist, auf der anderen Seite aber mehrere Personen in der Gottheit bestehen. Wir bleiben mal noch kurz bei Elohim und wollen da einen ganz interessanten Vers aufschlagen, und zwar Psalm 45, auch ein ganz bekannter. Da bezieht sich nämlich Elohim einmal auf den Vater und einmal auf den Sohn. Psalm 45, ab Vers 7. Dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Du liebst die Gerechtigkeit und hast die Gesetzlosigkeit. Darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Wir sehen hier ist ein Gott, Elohim, der angesprochen wird. Und da heißt es, dein Thron, o Gott, bleibt immer und ewig. Ja, also es ist ein Elohim, ein Gott, der auf dem Thron sitzt. Und dessen Thron immer und ewig bleibt. Und in Vers 8 ist auf einmal die Rede von einem anderen Elohim, von einem anderen Gott. Da heißt es, darum hat dich, o Gott, dein Gott gesalbt, mit Freudenöl mehr als deine Gefährten. Also dieser Gott wurde gesalbt von einem anderen Gott, beides Mal Elohim. Und es ist natürlich klar, da brauchen wir nicht lange zu rätseln, wer dieser andere Gott ist, der Gott gesalbt hat. Der andere Gott ist natürlich der Vater. Ja, es ist ein messianischer Vers, der auf den Messias hindeutet, dass er für immer auf dem Thron regieren wird. Und dieser Messias, der selbst Gott ist, wurde von einem anderen Gott, nämlich von dem Vater, gesalbt. Also hier Elohim angewandt auf den Vater und auf den Sohn. Schauen wir noch eine andere interessante Stelle an, und zwar Hosea, Kapitel 1, Vers 7. Ich lese mal im Zusammenhang ab Vers 6, damit deutlich wird, wer spricht. Ja. In Vers 7 lesen wir schon, der Herr sprach. Ja. Vers 2, als der Herr durch Hosea zu reden begann. Also es spricht der Herr. Und in Vers 6 lesen wir dann, als sie wiederum schwanger wurde und eine Tochter gebar, da sprach er zu ihm, nenne sie Loruchama, denn ich werde mich über das Haus Israel künftig nicht mehr erbarmen, dass ich ihn vergeben würde. Dagegen will ich mich über das Haus Juda erbarmen und sie retten durch den Herrn ihren Gott, doch nicht durch Bogen, Schwert und Kampf will ich sie retten, nicht durch Rosse oder Reiter. Also was wir hier sehen, der Herr spricht und er verheißt hier, er wird sie retten durch den Herrn. Also hier haben wir jetzt Jahwe und ein Jahwe spricht und Jahwe selbst sagt, ich will sie durch Jahwe retten. Ja, also der eine Jahwe rettet durch den anderen Jahwe. Und das ist nicht die einzige Stelle. Da können wir auch wieder zurückgehen zum ersten Buch Mose. Da haben wir nämlich nochmal solch eine Stelle. 1. Mose 19. Vers 24. Und zwar geht es um das Gericht über Sodom und Gomorra. Da heißt es, da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn, vom Himmel herab. Also der eine Herr lässt regnen Schwefel vom anderen Herrn, vom Himmel herab. Also zweimal Herr, und da können wir auch schlussfolgern, einmal ist es der Vater, einmal ist es der Sohn. In die gleiche Richtung geht auch Sacharja Kapitel 2. Also wir springen jetzt etwas hin und her. Sacharja Kapitel 2. Ab Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Also der Herr der Herrscharen spricht, auch wieder Herr großgeschrieben, also im Hebräischen das Tetragrammaton. Das Tetragrammaton sind die vier Buchstaben, die wir oft als Jahwe bezeichnen. Aber wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie es auszusprechen ist. Hier haben wir, so spricht der Herr der Herrscharen. Nachdem die Herrlichkeit erschienen ist, hat er mich zu den Heidenvölkern gesandt, die euch geplündert haben, denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. Denn siehe, ich schwinge meine Hand gegen sie, dass sie denen zu Beute werden sollen, die ihnen gedient haben. So werdet ihr erfahren, dass der Herr, der Herrscharen, mich gesandt hat. Also, der Herr, der hier spricht, wurde wiederum gesandt durch den Herrn der Herrscharen. Also ein Herr, Jahwe, wurde von dem anderen Herrn, Jahwe, gesandt. So viel zu Elohim und Jahwe. Neben dieser Verwendung der Begriffe haben wir noch einen weiteren Hinweis, und zwar die Verwendung von Pronomen im Plural. Zum Beispiel 1. Mose 1, Vers 26, eine ganz bekannte Stelle. Da heißt es, und Gott sprach, also wieder Elohim, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Diese Stelle ist für jemanden, der nicht an die Dreieinigkeit glaubt, sehr schwierig zu erklären. Und deswegen finden wir auch bei jüdischen Kommentatoren sehr seltsame Aussagen. Zum Beispiel einmal ist im Kommentar, in einem jüdischen Kommentar, eine Frage an Gott beinhaltet. Ja, und zwar stellt der jüdische Kommentator die Frage, wieso drückst du das so aus? Hier könnten doch die Sektierer zu einem falschen Schluss kommen. Und dann hätte Gott anscheinend geantwortet, ja, wer irren will, der soll eben irren. Ja. Also es fehlt eine ordentliche Erklärung, anstattdessen kommt diese Frage und diese Antwort, die natürlich hier auch nicht weiterhilft. Aber andere haben folgende Erklärung, und zwar, dass Gott zu den Engeln spricht. Gott sagt zu den Engeln, lasst uns Menschen machen. Das Problem ist nach unserem Bilde. Unserem Bilde ist ja tatsächlich auch im Plural. Und dann müsste man behaupten, Gott hat den Menschen nicht nach dem Bilde Gottes geschaffen, sondern nach dem Bilde Gottes und der Engel. Und das lässt sich von der Schrift nicht nachweisen. Wenn wir da andere Stellen anschauen, wo es um die Erschaffung des Menschen geht, da wird deutlich, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes, nur nach dem Bilde Gottes geschaffen und nicht etwa nach dem Bilde der Engel. Also auch hier ein Hinweis auf eine Mehrzahl. Wenn wir im ersten Buch Mose bleiben, dann zu Kapitel 3 gehen, Vers 22. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Er ist geworden wie unser einer. Auch hier wieder bezogen eben auf Elohim Yahweh, der ja spricht, und auch wieder im Plural. Dann beim Turmbau zu Babel, Kapitel 11, Vers 6. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Auch hier wieder wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren. Dann die bekannte Stelle in Jesaja 6, Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Wer wird für uns gehen? Und auch bei Jesaja ist es klar, dass Gott ihn gesandt hat und dass nicht die Engel ihn gesandt haben. Und auch hier wieder eben die Verwendung des Plurals in Bezug auf Gott, wer wird für uns gehen? Das Gleiche haben wir übrigens auch bei Adjektiven. Dazu schauen wir erstmal Josua, Kapitel 24, Vers 19. Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Heilig ist hier auch im Plural. Also wörtlich, er ist heilige Götter. Ja, so kann man es natürlich nicht übersetzen, aber so steht es hier wörtlich drin. Und auch hier sehen wir wieder, ist Raum für eine Mehrzahl in der Gottheit, beziehungsweise für die drei Personen. Dann Psalm 149. Vers 2. Israel freue sich an seinem Schöpfer, die Kinder Zions sollen jubeln über ihren König. Schöpfer ist hier tatsächlich im Hebräischen kein Substantiv, sondern ein Adjektiv und steht im Plural. Also, das lässt sich nicht übersetzen als Adjektiv, deswegen steht es hier auch als Substantiv, aber korrekt übersetzt wäre es eigentlich die Schöpfer. Ja. So viel zu den Adjektiven. Wir wollen jetzt noch auf ein Wort eingehen, was sehr gerne verwendet wird, um den Christen zu sagen, sie liegen komplett falsch, wenn sie behaupten, dass Gott ein dreieiniger Gott ist. Und zwar wird da sehr gerne das Schema hergenommen. 5. Mose 6, Vers 4. Das Schema ist ja ein Teil des jüdischen Glaubensbekenntnisses. Und wenn ich es lese, ist es euch sicher auch bekannt. In 5. Mose 6, Vers 4 heißt es: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und hier heißt es, der Herr, je nach Übersetzung, wird ja auch übersetzt, der Herr ist einer. Der Herr ist einer, im Hebräischen Echad. Und Echad heißt eben einer. Und auf diese Stelle beruft man sich und sagt, wie kann es jetzt sein, dass ihr auf einmal behauptet, Gott ist eine Mehrzahl von Personen, nämlich drei, wenn doch hier steht, Gott ist einer. Da wollen wir uns dieses Wort Echad genauer anschauen. Dieses Wort Echad bedeutet nämlich nicht unbedingt eine absolute Einheit, sondern kann auch eine zusammengesetzte Einheit bedeuten. So zum Beispiel in 1. Mose, Kapitel 1, Vers 5. Und Gott nannte den Tag, nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Hier haben wir auch das Wort Echad in Bezug auf Tag. Und wir bleiben hier im ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seiner Frau und seine Mutter verlassen, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Auch hier die Verwendung des Wortes Echad. Und auch hier ist klar, dass Mann und Frau nicht eine absolute Einheit sind. Gehen wir zu Hesekiel 37, Vers 17. Danach füge die beiden zusammen, einen zum anderen, damit ein Holzstab daraus werde. Ja, zu einem einzigen sollen sie werden in deiner Hand. Also das ist eine gewisse Anleitung an Hesekiel. Und er soll sie zusammenfügen und es wird ein Holzstab daraus. Also er hat zwei Holzstäbe, er soll sie zusammenfügen und dann wird einer daraus. Und es ist klar, diese beiden Holzstäbe sind zusammengefügt und eigentlich zwei. Also auch hier die Verwendung des Wortes Echad. Und jetzt könnte man sagen, ja gut, im Hebräischen kann man das einfach nicht anders ausdrücken, deswegen musste der Schreiber das Wort Echad verwenden, um zu sagen, Gott ist einer. Das ist nicht richtig, es gibt ein anderes Wort, das heißt Yachid, und dieses Yachid bedeutet eine absolute Einheit. Und es ist interessant, dass in manchen jüdischen Glaubensbekenntnissen, wo sie 1. Mose 6, Vers 4 wörtlich wiedergeben, das Wort Echad einfach austauschen durch Yachid. Ihnen ist bewusst, Echad hat da diese Schwäche, dass Christen kommen könnten und behaupten können, das ist ja gar nicht so eine absolute Einheit, wie praktisch die Juden das behaupten. Und deswegen tauschen sie es einfach aus und viele Juden lernen dann nicht 1. Mose 6, Vers 4 auswendig, sondern die abgeänderte Version von 1. Mose 6, Vers 4, wo Yachid steht. Und manche wundern sich dann, wenn sie dann 1. Mose 6, Vers 4 lesen und dann lesen sie Echad. Ja, viele wissen natürlich, dass da Ehad steht, aber man sieht, wie vorgegangen wird, um hier ja, diese Beweise eigentlich für die Dreieinigkeit im Alten Testament irgendwie wegzuerklären oder wegzustreichen. Wenn Jesus, jetzt gehen wir mal auf Jesus ein, wenn Jesus also schon immer Gott war, und das war er, er ist also nicht erst irgendwann entstanden oder erschaffen worden oder sonst wie, sondern er war schon immer Gott. Er war also schon während der Zeit des Alten Testaments da. Wo taucht er dann auf oder was tat er dann während der Zeit, bevor er Mensch wurde? Und es ist sehr interessant, dass uns im Alten Testament immer wieder ein Wesen begegnet, das als Engel des Herrn bezeichnet wird. Und wenn wir genau anschauen, was dieses Wesen tut und was über dieses Wesen gesagt wird, dann wird deutlich, es handelt sich hier nicht um einen normalen Engel, sondern es handelt sich um Gott. Und es muss demnach sich beziehen auf den Herrn Jesus selbst. Wir schauen uns das an, um diese Details aufzuzeigen. 1. Mose, Kapitel 16. Zwar der ganze Abschnitt von Verse 7 bis 14. Und zwar geht es da um Hagar. Und es das heißt hier, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Also hier erstmal taucht der Engel des Herrn auf. Man könnte erstmal meinen, ah ja, ein normaler Engel taucht hier auf. Jetzt lesen wir mal weiter. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete: Du bist Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also wir sehen hier, es ist der Engel des Herrn, der zu ihr spricht. Und sie nennt jetzt den Namen nicht etwa Engel des Herrn, der mit ihr redete, ja, oder du bist der Engel des Herrn, der mich sieht, sondern sie sagt: Du bist der Gott, der mich sieht. Also sie ist bewusst geworden, dass sie es mit Gott zu tun hatte. Jetzt könnte man sagen, ja gut, Hagar, die kann sich da auch irren. Sogar wenn sie sich geirrt hätte, hätte ja Mose hinzufügen können, also das hat sie so interpretiert, aber sie lag da ein bisschen falsch. Aber das fügte er nicht hinzu. Wir schauen aber weitere Verse an, die uns das bestätigen. Wir gehen zu Kapitel 22. Und zwar geht es hier um die Gehorsamsprüfung Abrahams, die Opferung Isaaks. Wir lesen mal ab Vers 9. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf, und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Also der Engel des Herrn ruft ihm zu. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Ja. Wir denken dran, es spricht immer noch der Engel des Herrn und sagt: um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen, so dass man noch heute sagt: Auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu. Und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Das ist interessant. Der Engel des Herrn spricht, er ruft ihm zu und sagt: Ich habe bei mir selbst geschworen. Das ist klar, wenn hier er spricht: Ich habe bei mir selbst geschworen, dann ist natürlich Gott gemeint. Und das wird auch hinzugefügt: spricht der Herr. Weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne im Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Ja, auch hier, es spricht ja immer noch der Engel des Herrn und sagt: Du warst meiner Stimme gehorsam. Und wer hat denn Abraham beauftragt, zum Berg zu gehen und seinen Sohn zu schlachten? Gott. Das sehen wir ganz am Anfang, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und so weiter. Und gibt ihm den Befehl, auf den Berg zu gehen. Also es hat ihn nicht der Engel des Herrn beauftragt, sondern Gott. Und jetzt sagt der Engel des Herrn hier: Du warst meiner Stimme gehorsam. Also ist es klar, dass der Engel des Herrn Gott ist. Auch in Kapitel 31, da wird er der Engel Gottes genannt, und der Engel Gottes, eben manchmal wird der Engel des Herrn Engel Gottes oder auch Engel Gottes genannt. Und das heißt hier: Und der Engel Gottes sprach zu mir im Traum: Jakob. Und ich antwortete: Hier bin ich. Er aber sprach: Hebe doch deine Augen auf und siehe, alle Böcke, welche die Schafe bespringen, sind gestreift, gesprenkelt und scheckig, denn ich habe alles gesehen, was dir Laban antut. Ich bin der Gott von Bethel, wo du den Gedenkstein gesalbt und mir ein Gelübde getan hast. Nun mache dich auf, geh hinaus aus diesem Land und kehre zurück in das Land deiner Geburt. Also auch hier sagt er nicht: Ich bin der Engel des Herrn oder der Engel Gottes, sondern: Ich bin der Gott von Bethel, der ihm eben vorher schon bei Bethel erschienen war. Und so auch, ich gebe es diese Verse einfach mal weiter in Kapitel 32, Verse 24 bis 30 und in 2. Mose 3, Verse 1 bis 5. Wir wollen jetzt trotzdem noch beim Engel des Herrn bleiben, aber die 5 Bücher Mose verlassen und zu Richter gehen. Richter, Kapitel 13, und zwar, da geht es um die Geburt Simsons und dass der Engel des Herrn dem Manoach erschienen ist. Wir lesen jetzt nicht die ganze Begebenheit, ich lese es mal ab Vers 17. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn: Was ist dein Name? Denn wenn dein Wort eintrifft, so wollen wir dich ehren. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm: Warum fragst du nach meinem Namen? Er ist ja wunderbar. Da nahm Manoach das Ziegenböcklein und das Speisopfer und opferte es dem Herrn auf dem Felsen. Und er tat ein Wunder, also er tat ein Wunder, Manoach aber und seine Frau sahen zu. Denn als die Flamme vom Altar zum Himmel stieg, da fuhr der Engel des Herrn in der Flamme des Altars hinauf. Als Manoach und seine Frau dies sahen, fielen sie auf ihr Angesicht zur Erde. Der Engel des Herrn erschien aber Manoach und seiner Frau nicht mehr. Da erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zu seiner Frau: Wir müssen sicherlich sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm: Wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brandopfer und das Speisopfer nicht von unseren Händen angenommen. Er hätte uns auch weder dies alles gezeigt, noch uns jetzt so etwas hören lassen. Also hier sehen wir, es handelt sich nicht um einen normalen Engel, und das wurde ihnen da bewusst und sie bekamen Angst. Und das Interessante ist auch, dass der Name wunderbar genannt wird. Es heißt hier: Er ist ja wunderbar. Und in Jesaja 9 heißt es ja: Ein Kind ist uns geboren, und es werden einige Namen für dieses Kind genannt, und ein Name des Kindes ist wunderbarer Ratgeber. Da wird das gleiche hebräische Wort wunderbar auch mit verwendet. Also es gibt da noch weit mehrere Stellen. Wir schauen noch eine letzte an in Jesaja 63. Lest mal ab Vers 11. Das muss man doch ein bisschen mehr lesen. Ich lese mal ab Vers 7. Und ich will an die Gnadenerweisung des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt, nach allem, was der Herr uns getan hat, und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisung. Da er sprach, sie sind ja mein Volk, die nicht untreu sein werden, und so wurde er ihr Retter. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Da gedachte sein Volk an die alte Zeit an Mose. Wo ist der, welcher sie aus dem Meer führte, mit dem Hirten seiner Herde? Wo ist der, der seinen Heiligen Geist in ihre Mitte gab? Der seinen majestätischen Arm zu seinem zu Rechten Moses einherziehen ließ, der vor ihnen das Wasser zerteilte, um sich einen ewigen Namen zu machen, der sie durch die Wassertiefen führte wie ein Ross auf der Ebene, ohne dass sie strauchelten. Wie das Vieh, das ins Tal hinabsteigt, so brachte der Geist des Herrn sie zur Ruhe. So hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Also hier sehen wir nicht nur den Engel seines Angesichts, also wieder ein Hinweis auf den Engel des Herrn. Warum behaupte ich das einfach? Ich behaupte das, weil natürlich die Begebenheit, die hier berichtet wird, ein Rückblick ist auf die Vergangenheit, auf 2. Mose Kapitel 23. Das schauen wir uns gleich an. Und da wird der Engel ja ganz eindeutig Engel des Herrn genannt, der vor ihnen herging. Und hier ist er der Engel seines Angesichts. Und was hier auch erwähnt wird, ist der Heilige Geist. Und es heißt hier, sie betrübten seinen Heiligen Geist. Auch da sehen wir, dass der Heilige Geist nicht einfach eine Kraft ist, die irgendwie wirksam ist und die mit Gott nichts zu tun hat oder halt von Gott ausgeht, aber nicht selbst Gott ist. Hier sehen wir, der Heilige Geist ist auch eine Persönlichkeit, die betrübt werden kann. Und wir sehen an vielen anderen Stellen, dass der Heilige Geist eine Person auch ist und nicht einfach eine neutrale Kraft, die halt das ausrichtet, was Gott möchte, sondern auch eine Person mit allen Eigenschaften einer Persönlichkeit. Sie kann betrübt werden, sie handelt und so weiter. Und deswegen als letzten Baustein für heute einfach hier diese Aussage, die hier auch mit dabei ist. Und der Heilige Geist war es, der sie dann auch zur Ruhe brachte. Also auch im Alten Testament, hier unterscheidet sich das Alte nicht vom Neuen Testament, sehen wir, dass der Heilige Geist eine Person ist, und deswegen ist der Ausdruck, dass Gott sich in drei Personen offenbart, sehr wohl richtig. Wir dürfen uns nicht Personen in dem Sinne vorstellen, wie wir hier uns eine Person vorstellen, die hier sitzt, sondern eine Person zeichnet sich dadurch aus, dass sie einen Intellekt hat, einen Willen hat, dass sie Gefühle hat, dass sie betrübt werden kann zum Beispiel, dass sie handelt. Das sind Eigenschaften einer Persönlichkeit, und in dem Sinne ist sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist eine Person, und deswegen ist die Bezeichnung in drei Personen keine falsche Bezeichnung, die ist sehr passend. Ja. Sie ist zwar nicht in dem Sinne zwingend, aber sie ist passend, und deswegen beschreibt auch das Wort Dreieinigkeit eine Wahrheit, die wir in der Schrift finden. Wir finden lediglich dieses Wort eben so nicht in der Schrift, aber das, was damit gesagt werden soll, das finden wir in der Schrift. Ich bin jetzt leider nicht fertig geworden heute. Es geht noch weiter, es gibt noch weitere Stellen. Ich möchte die einfach noch kurz erwähnen, nämlich Stellen, die aufzeigen, dass der Messias sowohl Gott als auch Mensch sein wird. Das können wir ableiten aus Jesaja 7, Vers 14, Kapitel 9, Verse 5 bis 6, Jeremia 23, 5 bis 6, Micha 4, 2 und Zacharja 12, 10 und 13, 7. Ich denke aber, ich habe ja das Thema auch schon behandelt. Ich werde es nochmal aufgreifen und ich kann auch, wen das interessiert, wer das selbst nochmal vertiefen und erarbeiten möchte, kann ich einen sehr guten Vortrag auch von Arnold Fuchtenbaum zu dem Thema empfehlen, der sich ja sehr gut im Alten Testament auskennt, auch im Hebräischen, und das sehr ausführlich darlegt. Übrigens auf Deutsch. Also ich kann, wenn es interessiert, kann ich das per E-Mail zukommen lassen. Aber mir war es wichtig, einfach dieses Thema nochmal aufzugreifen, um eben das aufzuzeigen, was uns das Alte Testament hier auch zu sagen hat, und dass wir nicht angewiesen sind auf irgendwelche Konzilien, die viel später gefasst worden sind, wobei jetzt diese beiden eben von dem, was sie erarbeitet haben, sich sehr nah an der Bibel befinden. Und deswegen war es auch so, dass die Reformatoren, ja, die ja grundsätzlich gesagt haben, also Luther, Calvin und die anderen, die ja grundsätzlich gesagt haben, ein Konzil hat niemals die Autorität des Wortes Gottes. Und da haben sie ja auch recht. Aber sie hatten im Großen und Ganzen an diesen Ergebnissen von Nicäa und Chalcedon nichts auszusetzen. Ja, außer eine gewisse Aussage, die mit über Maria noch gemacht wurde, die aber eigentlich da nichts verloren hatte. Da hatten dann schon manche zu Recht ihre Probleme mit, aber alles andere konnten sie so zustimmen. Nicht etwa, weil sie gesagt haben, dieses Konzil ist inspiriert, sondern weil sie auch zum Schluss kamen, anhand der Prüfung an der Schrift, dass was sie dort niedergeschrieben haben, eben einfach eine Zusammenfassung von biblischer Lehre ist und nicht etwa eine Neudichtung, die im 4. Jahrhundert dazu kam, sondern das zieht sich schon durch in der Bibel vom Alten Testament aus bis ins Neue Testament hinein. Damit möchte ich für heute schließen.